Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast
mit Heike Bangert
und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit dem Mann, der in der Investmentbranche fast schon Legendenstatus erreicht hat. In dieser Woche feiert Jens Ehrhardt sein 50. Firmenjubiläum. Warum der Gründer der Vermögensberatung D&E Capital AG mit 82 Jahren noch immer nicht ans Aufhören denkt, dafür aber glaubt, Krisen besser managen zu können als die KI, auch darüber sprechen wir gleich. Ehrhardt, vielen herzlichen Dank, dass wir heute sprechen dürfen für Focus Money Talks. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, weil es ist in Ihrer Jubiläumswoche. Also keiner macht das so lange schon wie Sie. 50 Jahre ist eine riesige lange Zeit und ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind, beziehungsweise dass ich bei Ihnen sein darf, hier für Focus Money Talks.
Ja, ich freue mich auch besonders auf das Interview. Also wir haben ja so eine lange gute Tradition von Interviews. Also ich hoffe, heute werden wir das gut fortsetzen.
Sie haben die Firmengründung 1974 gehabt. Und da muss ja gar keiner zurückgucken. Ich meine, zumal in diesen Tagen heute. Fußball-Weltmeisterschaft war damals in Deutschland und wie wir alle wussten, irgendwie ein Wendepunkt in der Geschichte des deutschen Fußballs und natürlich auch, wir wurden Weltmeister damals. Jetzt bei der Fußball-EM hoffen alle letztlich auf sowas wie ein Sommermärchen 2.0. Die Frage ist, würden Sie denn sagen, das könnte passieren jetzt schon mal im Fußball? Was ist Ihre Prognose? Wie könnte es ausgehen? Aber wir sprechen natürlich auch gleich nochmal über die Wirtschaft. Aber zuerst mal beim Fußball. Haben wir sowas wie 1974 nochmal?
Ja, ich hoffe natürlich immer. Also ich bin wirklich kein großer Fußballexperte, obwohl wir von Bayern München hier den Chef im Aufsichtsrat haben, also den Jan Dresen, aber ich bin trotzdem, glaube ich, außerhalb des Börsenbereichs in wenigen Bereichen guter Experte und dazu gehört eben Fußball auch. Also ich möchte da keine Prognosen wagen, aber ich hoffe natürlich, dass die Deutschen gut abschneiden und ich schaue nicht so viele Spiele an, aber wenn die Deutschen dabei mitspielen, dann schaue ich schon hin.
Die Jungen haben ja das Spiel, zumindest irgendwie das Auftaktspiel, hat ja sehr viel Hoffnung sehr gut gemacht, ja. Mehr Dynamik, irgendwas, was nicht nur der Fußball, sondern natürlich auch Deutschland brauchen kann, oder?
Ja, also ich glaube, gerade im jetzigen etwas desolaten Zustand kann Deutschland da Auftrieb vom Fußball gebrauchen und da war das Schottland-Spiel natürlich schon ein guter Anfang. Also ich hoffe, das geht so weiter.
Lassen Sie uns mal ganz kurz nochmal über einen anderen Aspekt sprechen. 1973, die Ölkrise. 1974 wirkte das ganz stark nach. Wir hatten Preisanstiege, die führten zur Erhöhung von der Produktionskosten, belasteten die Handelsbilanzen der Länder. Gleichzeitig hatten wir gestiegene Energiekosten und die Kosten für die Unternehmen haben sich deutlich erhöht. Da ist schon die Frage, kommt Ihnen das bekannt vor? Ich meine, das, was vor 50 Jahren war, das, was wir heute haben, ist das irgendwie vergleichbar?
Ja, wenn man die Wirtschaftsgeschichte zurückschaut, dann haben hohe Ölpreise fast ohne Ausnahme immer eine Rezession ausgelöst. Aber das möchte ich auf heute nicht so eins zu eins übertragen, da die Ölabhängigkeit doch nach und nach gefallen ist über die Jahrzehnte. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt hier diesen großen Einfluss des Ölpreises auf die deutsche oder internationale Konjunktur haben werden.
Damit einher gingen ja natürlich auch Inflationsanstieg der 70er Jahre. Also Sie sind einer, der das tatsächlich ganz hautnah miterlebt hat in Ihrer Firma, die damals schon gegründet war, nämlich 74. Das ist ja das, was manche sich gar nicht mehr vorstellen konnten, weil Sie in der Zeit der Nicht-Inflation, weil Sie dafür überhaupt gar kein Gespür mehr entwickelt haben. Was meinen Sie? Einer, der die Inflation tatsächlich so hautnah und von 74 beziehungsweise in den 70er noch mitbekommen hat, wird denn Ihrer Meinung nach diese Inflation, die wir heute haben, von deren viele hoffen, sie würde sehr schnell nach unten gehen, wird das tatsächlich der Fall sein?
Ja, ich habe die Zeit damals wirklich recht intensiv mitgemacht. Also ich habe 74 zwar die Firma gegründet, aber ich habe vorher 5 Jahre auch in einer anderen ähnlichen Firma, wie ich sie dann gegründet habe, gearbeitet als Juniorpartner dann. Also ich kenne im Grunde dort die Zeit seit 69 schon sehr intensiv und auch davor habe ich mich eigentlich während des Studiums sehr viel mit Börse beschäftigt. Meine Diplomarbeit über Aktien ein Thema geschrieben, nachher meine Doktorarbeit und also da war ich schon sehr intensiv mit im Zeitgeschehen dabei und die Öleinflussfaktoren waren damals wirklich ganz, ganz erheblich und das haben wir heute in keiner Weise ähnlich. Und ich denke, dass wir also gerade was die Inflation anbelangt, nicht diese Probleme, ähnliche Probleme haben, wie wir damals haben. Wir haben andere Probleme, nicht? Also jetzt muss man sehen, ob die sogenannte Sticky Inflation runterkommt, also im Wesentlichen die Mieten und die Löhne, das sind die beiden Punkte, die nicht so ohne weiteres reagieren auf den Konjunkturzyklus. Da muss man manchmal ein bisschen nachhelfen von der Notenbank. Sonst im Warenbereich ist der Konjunkturzyklus, das ist meistens reine Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage, ist der Konjunkturzyklus recht deutlich. Und ich habe das auch gesagt, als da vor 2 Jahren da die Preise wirklich auch für Güter so hoch schossen, habe ich gesagt, das sehe ich eigentlich überhaupt nicht als Problem, wenn die Preise der Güter steigen. In jeder Marktwirtschaft wird dann die Gütererzeugung erhöht, mengenmäßig, und dieses erhöhte Angebot wird dann die Preise drücken. Das ist genau so gekommen. Heute liegen ja sogar die Güterpreisindizes leicht im Minus, sowohl in Europa wie in Amerika. Also das ist nicht das Problem, aber man muss sehen, inwieweit eben diese sogenannte Sticky Inflation dort runterkommt. Man sieht ja auch hier, gerade in Deutschland, der Wohnungsmangel ist ja erheblich. Wie sollen da die Mieten groß fallen? Die sind nun in Amerika sehr stark im Index drin, so bis zu 40%. Aber in Europa nicht so stark. Aber trotzdem ist das ein wichtiger Punkt, wo die sozusagen Dienstleistungspreise hingehen. Und dort würden wir wahrscheinlich doch einen langsamen Inflationsrückgang haben, aber nicht so schnell, wie vielleicht die Optimisten hoffen. Und deshalb könnte es sein, dass die Zinsen vielleicht sogar etwas zu lange zu hoch bleiben, nicht? Also in Amerika sagt auch jeder, ja, die Konjunktur ist ja so fantastisch, da hat die ganze Zinssteigerung und die Inflationsbekämpfung der Notenbank eigentlich überhaupt nicht die Konjunktur richtig gedrückt. Das ist ganz anders wie in früheren Zyklen. Aber vielleicht kommt das einfach noch mit Verzögerung, nicht? Wir haben vorher so lange so tiefe Zinsen gehabt und die haben viele klugerweise eben festgemacht und profitieren jetzt noch davon. Deswegen ist diesmal dieser Bremsweg besonders lange, aber vielleicht schlägt er eben am Schluss doch noch durch. Also deswegen denke ich, dass wir vielleicht doch eine etwas schlechtere Konjunktur noch kriegen werden als erwartet, sowohl in Amerika wie in Europa. Und dass das dann aber doch die Inflationsraten stärker drückt und dann auch die Notenbanken veranlasst, stärker Gas zu geben, als man heute meint.
Wir lassen das Thema, wir greifen das gleich nochmal auf und gehen nochmal in die Tiefe, um zu sehen, was tatsächlich dieser Mechanismus auslösen könnte und was es bedeutet für die Unternehmen. Lassen Sie uns nochmal ganz kurz bitte auf Ihr Unternehmen oder Ihren Anfang kommen, bevor wir dann nochmal zurückkommen, weil ich weiß, da verlieren wir uns dann gleich in der Geschichte. Damals das 50-jährige Firmenjubiläum. Was hat Sie denn damals bewogen, eine bankenunabhängige Vermögensverwaltung zu gründen? Also ich sage das eben auch im Hinblick der allgegenwärtigen Banken. Wie haben Sie es denn geschafft, da irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen?
Ja, das war ja eine Branche, die es in Deutschland kaum gab, nicht? Das war damals in Amerika schon relativ geläufig. Und der Chef dieser ersten Vermögensverwaltung, in der ich arbeitete, der war vorher in Amerika gewesen und hatte dort so sich dieses Geschäftsmodell abgeschaut und zuerst in Deutschland eigentlich eine solche Portfolio-Management, nannte man das damals, Gesellschaft gegründet. Und dann war ich eben dort Juniorpartner und sah, wie das dort lief. Und das, nach 5 Jahren dachte ich, das kann ich im Grunde auch alleine und mache mich selbstständig. Und das war wirklich eine ganz neue Geschichte, ein neuer Geschäftszweig. Also es gab damals ganz wenige ähnliche private Vermögensverwaltungen. Das wurde von den Banken gemacht und da gab es eigentlich so gut wie keine unabhängige Gesellschaft. Also eine Handvoll Gesellschaft, von denen es übrigens auch heute keine mehr gibt. Also die, so viel ich weiß, zumindest keine größere. Und das war schon eine ungewöhnliche Geschichte und ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser, weil ich ja auch nicht wusste, ob ich mich dort durchsetzen kann am Markt und ob wirklich sozusagen das Selbstständigmachen wirklich gut geht oder ob es sozusagen
richtig. Wie haben Sie es denn geschafft? Wie haben Sie es denn geschafft, ihre Kunden zu überzeugen. Also ich meine, so damals ging man ganz normal zur Bank und da kriegte man dann eine Anlage oder machte seine Bankgeschäfte im Wesentlichen. Ja, wie haben Sie es denn geschafft?
Ja,
wie sind Sie
denn hingegangen? Das Ganze fing ja an über die Finanzwoche, also meinen Informationsbrief, und den habe ich auch von Anfang an geschrieben. Und dort schrieben mir dann manchmal auch Leser, ach, das ist ja eigentlich doch recht zutreffend, was Sie schreiben, verwalten Sie doch mal mein Geld. Also auf die Art und Weise kamen auch Kunden. Aber ich habe damals auch im Fernsehen oder auch in Zeitschriften ziemlich viele Interviews gegeben, und so diese Medienlandschaft hat mir persönlich immer sehr viel Spaß gemacht, nicht? Wer geht sonst gerne immer zum Fernsehen, das ist ja auch ein bisschen aufwendig, und das hat mich dann doch relativ schnell relativ bekannt gemacht. Also es gab ja alle möglichen Fernsehsendungen, wo ich auch Fragen nach Einzelaktien beantwortet habe, also da war ich viel öfter im Fernsehen als heute, und das hat dann ziemlich schnell doch eine ganze Reihe von Kunden gebracht. Also es ging eigentlich schneller aufwärts, als ich erhofft hatte.
Genau, immer schon ein Medienstar. Was ich auch gelesen habe, irgendwie, Sie haben die Gelder von Gunter Sachs gemanagt, aber nicht nur gemanagt, sondern Sie waren eben auch ganz oft auf den Partys unterwegs. Also man denkt da so Jet Set, Saint-Tropez in St. Moritz mit Brigitte Bardot, Andy Warhol und. Mal ganz ehrlich, wie muss ich mir das vorstellen? Also auf Partys über Geld gesprochen oder danach? Wie war das?
Ja, ich meine, es ist ein besonders interessanter Beruf. Erstens mal lernt man durch die Aktiengesellschaften viele Vorstände weltweit kennen. Das sind ja auch interessante Leute, die Firmen leiten. Und dann hat man natürlich auch unter den Kunden einige recht illustre, spannende Leute dabei. Also das sind zum Teil eben auch wieder die Vorstände, die gut verdienen, aber eben auch welche, die gut geerbt haben, wie der Gunter Sachs eben. Und ich habe ihn ziemlich früh sozusagen in seinen Bedürfnissen nach Kapitalanlage kennengelernt, und ich war eigentlich fast seit seines Erwachsenen- oder Geldanlagelebens, sagen wir mal so, war ich sein Vermögensverwalter. Und ich habe noch eine Woche vor seinem Tod mit ihm zum Mittag gegessen. Also wir haben uns bis zum Schluss gekannt. Er hat mir ziemlich schnell am Anfang das Du angeboten und hat mich auch auf viele seiner Reisen eben mitgenommen. Das haben wir natürlich auch über Wirtschaft und sein Geld gesprochen, aber sehr viel war eben doch ja interessantes Gesellschaftsleben, nicht? So Partys in Saint-Tropez oder Palm Springs, da hat er ein Haus, hat er mich in Amerika mitgenommen. Da war so wohl der mitbekannteste Golfclub gleich daneben, den man dann sehen konnte. Also es war schon hochinteressant. Da hat er dann auch öfter Ausstellungen seiner Bilder gemacht im Ausland, zum Beispiel mehrfach in Russland. Da hat er ein ganzes Flugzeug gemietet und seine Freunde alle mitgenommen. Und dann haben wir dann mehrere Tage dann in Moskau oder St. Petersburg verbracht. Und er war wirklich da sehr großzügig einerseits, aber auch sehr interessant. Er war ja nicht nur so der Playboy, in dem man ihn so sozusagen abstempelt. Er hatte ein sehr gutes Zahlengedächtnis oder Zahlenmensch, war in vielerlei Richtung und hat dort auch einiges veröffentlicht in der Richtung. Und er hat auch eine Reihe, genau wie mein Vater, eine Reihe von Dokumentarfilmen gemacht. Also da gab es schon eine Menge Parallelen. Er war eben ja auch hauptberuflich eigentlich Fotograf, und mein Vater eben auch. Und er kannte das Werk meines Vaters auch. Also wir hatten eine ganze Reihe von Berührungspunkten, über die wir uns gut unterhalten konnten. Und also ich habe ihn sehr geschätzt und auch sehr bedauert, dass das Leben dieses Ende genommen hat.
Würden Sie denn sagen, auch das hat Ihr Leben bereichert, also dass tatsächlich diese Geldanlage, von dem Sie sagten, also nicht nur Gunter Sachs, natürlich sehr besonders, aber auch mit vielen Firmenmanagern, würden Sie sagen, das hat Ihr Leben auch bereichert?
Ja, sicherlich. Also einmal ist der Beruf als solches schon interessant, die Analyse von Gesellschaften, von der Konjunktur, das ist sozusagen wirklich das, was mir wirklich sehr am Herzen liegt und mir einfach von Natur aus sehr viel Spaß macht. Und dann eben die Kunden und auch die Management von den zu analysierenden Gesellschaften kennenzulernen. Also das ist doch ein sehr breites Spektrum von interessanten Menschen, die man dort kennenlernt, und das noch in einem hochinteressanten Beruf. Also ich habe es nie bereut, also diesen Schritt in die Selbstständigkeit und in diesem Bereich gemacht zu haben.
Ist das denn heute noch der Fall oder würden Sie sagen, das ist heute deutlich nüchterner geworden?
Ja, also so einen Gunter Sachs habe ich nicht wieder kennengelernt. Sicherlich auch sehr viele interessante Kunden. Also der Gunter ist jetzt ja tot und jetzt zu sagen, wir haben also den und den Fabrikanten hier als Kunden und der ist auch sehr interessant oder so, das geht ja ins Persönliche und zu weit. Aber es ist sicherlich so, dass es da mehrere gegeben hat, die wirklich mein Leben sehr bereichert haben und diese Vielseitigkeit der Einflüsse, es ist wirklich sehr, sehr fördernd und bin ich sehr glücklich, dass ich diesen Beruf gewählt habe.
Eine Karriere wie Ihre mit einer unabhängigen Vermögensverwaltung, würden Sie denn sagen, heutzutage, Sie sagten ja schon eingangs, relativ viele von denen, die damals an den Start gegangen sind, die sind heute gar nicht mehr da. Also die Firmen sind nicht mehr da, aber andere sind natürlich nachgekommen. Wenn Sie einen Konkurrenten benennen wollten, der das irgendwie ähnlich macht, wüssten Sie einen?
Naja, wir vergleichen uns immer so etwas mit Flossbach und Storch, weil die inzwischen deutlich größer geworden sind als wir. Wir waren eigentlich die meiste Zeit meines Berufslebens immer die größte Vermögensverwaltung in Deutschland. Aber Flossbach hat das eben auch sehr gut gemacht und heute erheblich mehr Volumen als wir, worum ich ihn gar nicht so ganz beneide. Und je mehr man verwaltet, desto schwieriger wird es auch. Gibt nicht unendlich gute Anlageideen und wenn man sehr viel Geld verwaltet, ist man immer mehr begrenzt auf große Titel, was im Moment nicht ein Nachteil ist, weil die großen Titel sogar am besten laufen, also das ist durchaus machbar im Moment, aber es gibt auch Zeiten, in denen eher die Nebenwerte relativ gut laufen und dann ist es schon schwieriger mit sehr großen Gesellschaften an solch einem Prozess dann teilzunehmen. Also das erinnern die meisten wahrscheinlich gar nicht, aber wenn man so die letzten Jahrzehnte insgesamt nimmt, waren so die Small Caps sogar überwiegend diejenigen, die besser gelaufen sind als die Big Caps. Nicht?
Jetzt genau, heute da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, und Herr Flossbach hatte ja gerade auch sein 25-jähriges Jubiläum. Ja. Also der ist so ein bisschen in der Halbzeit mit Ihnen. Aber viele sagen Sie, wenn ich das so richtig raushöre, gibt es nicht.
Ja, also es gibt schon einige, aber ich würde sagen, das ist schon überschaubar. Und es ist auch sicher, was ich glaube ich auch schon eben andeuteten, schwierig, sich selbstständig zu machen heute, nicht? Mit den ganzen Compliance-Vorschriften. Also ich habe damals mit einer Sekretärin angefangen und da gab es also weder interne Revision noch Compliance noch sonst irgendwas. Und da wurden sogar manche Geschäfte mit irgendwelchen Arabern so per Handschlag gemacht und die wollten dann nichts unterschreiben oder solche Dinge. Also das ist natürlich heute alles völlig undenkbar, war vor 50 Jahren, aber doch eine ganz andere Geschichte sozusagen. Da hatte man aber doch mehr persönlichen Kontakt zu den Kunden als heute. Heute sind wir ja 180 Leute hier und da ist die ganze Akquisition natürlich auch schon bei anderen als mir. Aber damals habe ich sehr viele, gerade der größeren Kunden, eben persönlich akquiriert. Bin dann nach Südafrika geflogen und habe dann jemanden dort eben für die Vermögensverwaltung begeistert und das geht heute aufgrund meiner vielseitigen Aufgaben nicht mehr. Da haben wir die entsprechenden Abteilungen für Research, für Akquisition, Vertrieb und so weiter.
1974, Sie hatten es schon gesagt, promovierten Sie zum Thema Kursbestimmungsfaktoren am Aktienmarkt und machten das zu so einer Art beruflichen Leitfaden. Worin unterschied sich die Strategie oder umgekehrt, ist die Strategie immer noch die gleiche zu der, die Sie heute haben? Und worin unterschied sich die Strategie zu den damals herkömmlichen?
Ja, ich kam ja damals als Berufsanfänger von der Uni und viele andere, die dort sowohl an der Börse direkt agierten, wie auch bei den Banken dort ähnliche Aufgaben hatten wie ich, also Geldanlegen, die waren immer sehr praxisorientiert und hatten nicht so sehr diesen wissenschaftlichen Hintergrund wie ich. Deswegen habe ich auch damals die Finanzwoche gleich ganz anders aufgebaut als die herkömmlichen Börsenbriefe, die alle im Grunde eine andere Strategie hatten. Die gaben immer vor, dass sie einen Informationsvorsprung haben und dass sie also in Form von Insider-Informationen gute Ratschläge geben können. Aber Insider-Informationen sind heute nicht erlaubt, aber damals fand ich das also auch schon ein bisschen merkwürdig zu sagen, ja, die so und so Gruppe kauft die und die Aktie, also steigt sie jetzt, hängen sie sich da an und kaufen sie auch die Aktie. Das war so im Grunde meistens dann die Logik solcher Informationsbriefe, die recht verbreitet waren übrigens. Die Banken haben kaum solche ähnlichen Informationen rausgegeben. Heute gibt es ja eine Flut von Informationen von jeder einzelnen Bank schon. Und deshalb war es damals also schon ungewöhnlich, wie ich die Sache aufgezogen habe. Also von der wissenschaftlichen Seite und solche Informationen waren durchaus begehrt, weil, wie gesagt, die Banken wenig publiziert haben mit der Richtung. Und ich habe schon sozusagen auch Charts von vornherein mit reingebracht und eben Kursgewinnverhältnisse, Kursbuchwertverhältnisse, Kurswachstumsverhältnisse und so weiter. Also all solche doch eher von der Uni kommenden Kenntnisse habe ich gleich mit eingebaut. Manche waren da ein bisschen überfordert am Anfang, vor allem als ich dann noch mit Behavioral Finance angefangen habe. Das fanden manche den kompletten Kaffeesatz, dass man jetzt also auch mit Stimmungsindikatoren an die Börse rangehen sollte. Also ich habe damals, glaube ich, versucht, ein System in die ganze Börsenablaufgeschichte, in die Börsenprognosebranche reinzubringen und habe dieses FFM-System eben entwickelt, nachdem fundamentale Faktoren eine Rolle spielen, monetäre Rolle eine Rolle spielen und eben markttechnische, also Behavioral Finance im Grunde. Und diese Strukturierung hat damals, glaube ich, niemand anders so in dieser Art gemacht. Und auch meine Doktorarbeit über die monetären Einflussfaktoren war damals wirklich komplett neu. Also es gab zwar Milton Friedman, der den Zusammenhang zwischen Geldmenge und Preisen gerade publiziert hatte und den Nobelpreis dafür gekriegt hatte, aber irgendwelche Publikationen zwischen monetären Einflussfaktoren und dem Börsengeschehen gab es überhaupt nicht. Also ich habe damals wirklich die letzten 100 Jahre zurück die Literatur durchforstet im Zuge meiner Doktorarbeit und habe dabei eigentlich nichts gefunden, wo eben dort die Zusammenhänge zwischen Zinsen, Liquidität und ähnlichen Faktoren einerseits und den Börsenkursen andererseits bearbeitet wurde. Es ging ausschließlich um Gewinne damals, nicht? Also auch die ganzen Uni-Professoren, was die so zur Börse publiziert hatten, ging immer um Gewinne, wie man sie errechnet und Prognose von Gewinnen und ähnlichen. Also dass da irgendwie die Zinsen eine Rolle gespielt hätten, war nicht der Fall. Das kam wahrscheinlich dadurch, dass eben nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA diese Politik der konstant niedrigen Zinsen gefahren wurde. Nicht? Die Amerikaner hatten sich im Zuge des Zweiten Weltkriegs enorm verschuldet. Und diese Verschuldung zahlt man ja bekanntlich vom Staat nirgendwann zurück. Aber die Verschuldungsquoten wurden dann eben geringer, indem man das Bruttosozialprodukt aufpustete, auch mit hoher Inflation. Und dadurch wuchsen die Schulden weniger als das Bruttosozialprodukt und damit wurde die Verschuldungsquote wieder deutlich geringer über den Zeitablauf. Aber dazu brauchte man eben sehr niedrige Zinsen und deshalb war eigentlich bis weit in die 50er Jahre hinein in Amerika, ich erinnere noch immer so als Schüler, so diese von AFN, amerikanischer Soldatensender, da diese Anpreisungen der amerikanischen Savings Bonds da, das waren immer so meistens so 2,5-3% oder so, die da geboten wurden, da hat sich nie was geändert. Und wenn natürlich der Zins immer gleich ist, dann ist er kein Einflussfaktor für die Börse, kümmert sich kein Mensch drum. Aber dann kam doch der Vietnamkrieg und auch die Ölpreise stiegen und dann kam seit Ende der 60er Jahre und Anfang der 70er Jahre doch eine ziemliche Inflationswelle auf und damit stiegen dann auch die Zinsen. Und dann, für viele überraschend, glaube ich, vor allen Dingen diese BEST 73, 74, da kam dann eben doch der Zinsanstieg, der die Börse erheblich in den Keller gedrückt hat.
Genau, da änderte sich die Komplettlage. Genau. Irgendwie, wir hatten das ja jetzt gerade eben die Zinswende auch, wo viele überrascht sind. Da sind wir wieder bei unserem Eingangsthema. Manche haben das eben gar nicht mehr in Erinnerung oder vielleicht auch nicht miterlebt damals. Und konnten sich eben sowas gar nicht mehr vorstellen. Sie hatten ja damals den FMM-Fonds aufgelegt, also letztlich also einen vermögensverwaltenden Mischfonds, der genau nach den Prinzipien gemanagt wird, wie er heute letztlich noch gemanagt wird von Ihnen und damals eben nach dem, was Sie uns gerade erzählt haben. Sie haben habe mir es von Ihnen nachrechnen lassen, eine Rendite von 7,7% pro Jahr erzielt. Ja. Das ist für so einen Mischfonds wirklich viel in 37 Jahren. Was würden Sie sagen? Haben wir denn auf die nächsten 37 Jahre nochmal die Chance, das zu erreichen?
Ja, ich hoffe natürlich, dass wir weiterhin erfolgreich sind. Ich glaube übrigens, dass es keinen einzigen Fonds weltweit gibt, der so lange vom selben Fondsmanager gemanagt worden ist. Und auch diese 7,7% sind eigentlich auch ziemlich einmalig, wenn Sie mal ein paar Entwicklungsländer weglassen. Da waren die Wachstumsraten höher, da konnte man noch höhere Gewinne erzielen, bessere Fondsentwicklung. Aber sonst glaube ich, für einen Mischfonds, der international investiert, gibt es eigentlich, glaube ich, kaum bessere Ergebnisse. Also das war diese 7,7 jedes Jahr ist schon.
Ja, ich sag's mal, also der Fonds hat den DAX geschlagen, der hat, also auf Eurobasis, der hat den MSCI World geschlagen. Ja. Ich weiß nicht, ob er den S&P 500 geschlagen hat.
Das weiß ich jetzt nicht genau.
Ja, müsste man nochmal.
Aber er ist ja eigentlich auch ein Mischfonds, nicht voll in Aktien. Und deswegen hat er eine ganz niedrige Volatilität. Also die Schwankungen nach unten waren eigentlich immer ausgesprochen gering, vor allem im Vergleich zu einigen Börsenstürzen, die wir in der Zeit hatten. Das fing 1987 an. Aber auch die Finanzkrise, Dotcom-Krise, da ging es dann auch um 50% runter. Und da hat er jeweils also sehr wenig verloren. Also das war auch mit ein Teil des langfristigen Erfolgs, dass nicht diese Rückschläge im Gesamtmarkt mitgemacht wurden.
Würden Sie denn sagen, es könnte schwieriger werden, künftig den Markt zu schlagen, weil sich der Markt natürlich komplett geändert hat? Also man tradet schneller, es gibt ETFs.
Ja, es gibt natürlich ein paar Punkte, die gegen großes Wachstum sprechen. Nicht? In den meisten Ländern, gerade in den Ländern, wo die Börsen wichtig sind, wächst die Bevölkerung kaum oder geht sogar zurück, wie in Europa, vielen asiatischen Ländern, auch in China. Das ist natürlich auch nicht gerade sehr förderlich für das Wachstum der Gewinne, denn langfristig hängt natürlich der Aktienmarkt vom Wachstum der Gewinne ab. Also das wird sicherlich schwieriger und es hängt sicherlich auch ab von der Politik der Notenbanken. Wenn die Notenbanken jetzt von diesem bisherigen Inflationsziel von 2% abgehen würden und sagen, naja, 3% geht auch, dann würde das wahrscheinlich mehr Liquidität erlauben an den Märkten. Die Notenbanken würden nicht so konsequent versuchen, runterzubremsen auf 2%. Man sieht ja auch diesmal, dass eigentlich im Gegensatz zur Ankündigung die Amerikaner wesentlich weniger gebremst haben, als sie ursprünglich angekündigt hatten. Man hat damals vor 2 Jahren gesagt, ja, also wir werden die Financial Conditions wesentlich verschlechtern, wir werden also die Liquidität enorm verschlechtern, wir werden Anleihen verkaufen und damit das Kapital aus der Börse raussaugen. Und es kam dann eben ganz anders, dass eben doch die Liquidität durch die Hintertür wesentlich erhöht wurde, auch im Zuge der Bankenkrise in den USA. Da wurde mal kurz eine gute halbe Billion Dollar ins System geschossen. Also man wird also offensichtlich immer großzügiger mit dem Versorgen von Liquidität von den Märkten. Also die Zentralbanken werden großzügiger, könnten eben auch mehr Inflation zulassen, kann ich mir vorstellen. Und außerdem werden auch die Regierungen mit ihrer Neuverschuldungspolitik immer großzügiger. Also die weltweite Verschuldung ist ja in den letzten Jahrzehnten ständig enorm hochgegangen. Nicht? Also in Amerika
hat ja die USA das Super-Rating schon eingebüßt.
Ja, genau, genau.
Macht das im Zweifel nicht so viel aus. Der Dollar als Leitwährung ist immer noch untouchable, oder?
Ja, das stimmt. Man braucht natürlich auch einen stabilen Dollar, sonst kann man hohe Zinsen in Amerika kassieren, aber verliert eventuell an der Währung. Aber sehr viel hängt eben bei der zukünftigen Börsenprognose davon ab, ob eben die Regierungen sich stark neu verschulden werden, dadurch Wachstum auslösen, inflationär zum Teil, und ob die, meine Börse ist ja auch inflationär, nomineller Wert, also insofern geht das Hand in Hand. Also einmal die Regierung, ob die eben sehr verschuldungsorientiert sein werden und auch die Notenbanken, ob die eben wesentlich mehr Geldmengenwachstum und relativ niedrige Realzinsen in Zukunft zulassen werden. Also dann würde ich sagen, kann man durchaus wieder 7,7% erreichen, wenn das zutrifft. Wenn natürlich irgendwie eine neue konservative Stimmung aufkommt bei den Notenbanken, dass man sagt, nein, das ist eben doch zu gefährlich, und auch bei den Regierungen, welche Parteien gewählt werden, die nun Schuldenbremsen dort einsetzen, dann würde die ganze Geschichte anders aussehen. Also das ist insofern wirklich eine Frage der Politik. Notenbanken sind ja auch letztlich Politik. Das hängt davon ab, ob man großzügige, positive Wertsteigerungsraten erwarten kann. Wenn man wirklich davon ausgeht, dass die Verschuldung, Neuverschuldung weltweit nicht in dem Tempo weitergehen kann wie die letzten Jahrzehnte, und wenn man das zurückfährt, ist natürlich die große Frage, rächt sich das irgendwie eines Tages oder kann man das so weitermachen nach dem Motto, Notenbanken können sich unendlich verschulden, wenn irgendwo was anbrennt, wird eben schnell das neue Geld gedruckt und das Feuer damit gelöscht. Also ist nicht wie damals bei der Eurokrise, als Griechenland dann plötzlich in Schwierigkeiten kam, aber die Griechen konnten eben kein eigenes neues Geld drucken. Inzwischen übernimmt das die EZB dann auch für die Mitgliedstaaten. Das ist dann also praktisch inzwischen auch so wie in den USA, dass einfach eben neue Liquidität geschaffen wird in dem Moment, wo eine Krise, die es notwendig macht. Also alle solche Dinge spielen natürlich eine große Rolle bei der zukünftigen Prognose. Aber ich könnte mir doch vorstellen, dass irgendwann mal Bedenken aufkommen, ob man nicht doch vorsichtiger bei der Neuverschuldung sein muss. Wir hatten ja in Großbritannien diesen Moment da, wo dann praktisch die Regierung großzügige Steuersenkungen angekündigt hat und plötzlich die Anleihemärkte da in die Knie gingen und keiner mehr Anleihen mehr kaufen wollte.
Genau, es gab noch ein Korrektiv des Marktes darauf.
Genau, richtig. Also aus der Sicht ist es schon denkbar, dass die Märkte, wenn nicht irgendwie jemand in der Regierung dort die Notbremse zieht, dass die Märkte eben die Neuverschuldung ein Stück bremsen und da könnte es dann auch langsamer an den Börsen aufwärts gehen.
Genau, da müsste halt tatsächlich sowas wie eine Umkehr stattfinden, weil bisher wurden Ausgabenprogramme oftmals eben gerade von der Börse auch gefeiert. Lassen Sie uns nochmal auf das Fundamentale gucken. Also auf der einen Seite, die EZB hat vor vergangene Woche natürlich die Zinsen gesenkt. Das war ganz offensichtlich eingepreist. Die Märkte haben sich nicht groß bewegt. Eher so jetzt nach der Europawahl, dass die Kurse noch mal ein bisschen gewackelt haben. Darauf kommen wir noch mal, das ist Politik. Aber die Frage ist, diese Zinssenkung, die war ja nun sehr geringfügig. Macht das schon irgendwas bei den Unternehmen aus? Also wirkt sich das fundamental aus?
Ich glaube nicht. Also meistens verschuldet man sich ja doch längerfristig. Und man sieht es ja auch so am Immobilienmarkt, gerade in Deutschland hier, da hat diese Zinssenkung eigentlich keine Entlastung gebracht, was ich so höre rundherum. Und dieses erste Viertel ist noch nicht, glaube ich, der große Schub, dass die Konjunktur sich von der Seite jetzt wesentlich bessert.
Womit rechnen Sie? Also wann wird weiter gesenkt werden?
Ich denke schon. In Europa ist die Konjunktur ja deutlich schlechter als in den USA und benötigt eigentlich schon monetäre Anschübe. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass die EZB nicht nur es gesenkt hat, sonst hat sie immer gewartet auf die Amerikaner und hat danach gezogen. Diesmal ist sie vorangelaufen und das könnte auch so weitergehen. Ich glaube, auch im zweiten Halbjahr könnte ich mir mehr Zinssenkungen von der EZB vorstellen, obwohl die Zinsen ohnehin schon niedriger sind als in den USA, weil eben doch die fiskalpolitische Seite nicht diesen Schub bietet in Europa wie in den USA. Also in den USA ist die Verschuldung ja schon unter Trump so hoch gewesen wie nie in Friedenszeiten oder Nicht-Rezessionszeiten. Also dort hat man viel Gas gegeben in Amerika seit Trump durchgehend. Und ohne diesen Schub wäre die Konjunktur sicherlich auch wesentlich schlechter und der Aktienmarkt wesentlich schlechter. Also jemand hat mal ausgerechnet, die Neuverschuldung des amerikanischen Staates plus die Ausdehnung der amerikanischen Notenbank-Bilanzsumme, dies beides addiert, hat genauso viel ausgemacht wie der Wertzuwachs der amerikanischen Börse. Also ist im Grunde so viel mehr stimuliert worden in Amerika. Deswegen war eben auch die amerikanische Börse besser, ganz abgesehen von Aktienrückkäufen und dadurch auch, dass der S&P ständig immer umstrukturiert wird Richtung Wachstumswerte. Das haben wir in Europa alles in dem Ausmaß nicht. Wir haben auch hier Aktienrückkäufe, aber das kommt erst jetzt richtig in Gang.
Also die Zahlen sind deutlich, deutlich geringer. Man hat ja auch für Amerika, ist man zu Beginn des Jahres noch von 6 Zinssenkungen ausgegangen, also manche von 5, manche von 6. Jetzt steht noch eine im Raum. Womit rechnen Sie?
Ja, also das ist sehr datenabhängig. Also wenn nun überraschend die Konjunktur doch ein bisschen schlechter wird, womit ich eigentlich rechne, also alle gehen immer davon aus, dass die US-Konjunktur so widerstandsfähig ist und einige Indikatoren zeigen das ja auch, aber andere sind doch wieder zumindest im Trend Richtung leichte Rezession, möchte ich fast sagen. Das ist zwar von 80% der Beobachter abgeschrieben worden, dieses Szenario, aber ich denke, das könnte wieder auftauchen, dass man sagt, die Konjunktur ist doch etwas schlechter als angenommen und dann wird man die Zinssenkungen vorziehen. Da ist man also sehr flexibel, glaube ich, nicht, dass man sich jetzt da festgeschrieben hat. Und im Zweifel haben die Amerikaner doch immer mehr auf die Konjunktur reagiert bei den Zinssenkungen als auf die Inflation, weil sie eben auch dem Wachstum verpflichtet sind, nicht nur der Inflation wie die Europäer.
Wird die Wahl eine Rolle spielen? Also dass die Fed sagt, nee, nicht vor der Wahl oder doch vor der Wahl, nicht nach der Wahl?
Ja, da bemühen sie sich natürlich ganz eifrig, neutral zu sein da. Aber ich habe mal zurückgeschaut, also vor der Wahl gab es sowohl Zinssenkungen wie Zinssteigerungen sogar in der Vergangenheit. Ziemlich ausgeglichen beides. Also da ist schon denkbar, dass nachgeholfen wird. Denn ich könnte mir schon vorstellen, dass die Fed eine gute Konjunktursituation zur Wahl haben will und dass man auch aus dem Grund vielleicht auch nochmal die Zinsen senkt. Aber Dabei muss man auch sehen, dass Zinssenkungen ja erst mit einem Zeitverzögerungseffekt auf die Konjunktur positiv wirken. Und ob es nicht eigentlich schon zu spät ist, jetzt da viel ankurbeln zu können. Wenn man jetzt senkt, wirkt sich es wahrscheinlich im nächsten Jahr konjunkturell aus und nicht mehr dieses Jahr. Also ich glaube nicht, dass die Wahl da eine Riesenrolle in der Entscheidung spielt. Aber man spürt immer so ein, bei Powell, also dem amerikanischen Notenbankpräsidenten, schon immer so ein bisschen eine leichte Angst, dass er vielleicht die Bremsung doch überzieht. Er hat ja auch immer im Zweifel eigentlich so mehr gelockert, als er vorausgesagt hat. Also er hat eine gewisse Angst und es kann natürlich wirklich sein, dass die Konjunktur dann nicht so toll läuft und er dann sagt, na also jetzt muss ich aufpassen, dass die Konjunktur nicht doch noch mehr einbricht, jetzt muss ich also doch schnell noch die Zinsen senken.
Also dann eher im September als
sicher eher September als Dezember, glaube ich. Und jetzt haben sich die Wahrscheinlichkeiten ja schon ein bisschen verschoben. Am Terminmarkt wird es ja so auch gehandelt, dass eben im September gesenkt wird. Das ist die höhere Wahrscheinlichkeit als im Dezember. Und vielleicht wird das sogar noch ein bisschen vorgezogen. Also das hängt wirklich völlig von den Daten ab. Und man hat ja auch gesehen, diese erratischen Bewegungen am Arbeitsmarkt. Also wenn es da mal 2-3 Monate, reichen dann schon 2 Monate, mit den Zahlen wesentlich schlechter aussieht als zuletzt. Es gibt ja immer wieder positive Überraschungen da, aber abgesehen vom allerletzten Mal gab es doch auch wieder mal negative Überraschungen am Arbeitsmarkt. Und sehr viel ist da auch sehr ungenau. Nicht? Diese Umfragen werden so mit statistischen Erfassungsbögen ausgeschickt und die Rücklaufquote ist da 40%. Da kommt dann meistens später noch irgendwas, Monate später. Aber die Zahlen, die veröffentlicht werden, beziehen sich ja immer auf die erste Rücklaufquote. Und 40%, wie ist denn das? Also nicht gerade sehr aussagekräftig, finde ich. Da kann man also unter Umständen ziemlich falsche Ergebnisse kriegen. Und auch dann wird immer diese Geburten- und Sterbetabelle mit einbezogen. Und 40% der Arbeitsplätze, die neu ausgewiesen wurden, gingen auf diese Geburten- und Sterbetabelle zurück. Das hört sich ein bisschen merkwürdig an, aber das sind eigentlich nur geschätzte neue Arbeitsplätze, die selbstständige Unternehmen, also die sich neu gegründet haben, dann geschaffen haben, solche Arbeitsplätze. Und wenn einerseits zu hören ist, dass es nicht so gut läuft mit dem Neugründen von neuen Unternehmen in Amerika, was de facto ja auch dokumentiert ist, und gleichzeitig werden dann 40% der Arbeitsplätze, der neuen Arbeitsplätze, diesen Faktor zurückgeführt, dann kann ich also nur daraus schließen, dass das später wieder zurückgenommen wird und das zu gut aussieht, als die Wirklichkeit besser aussieht.
Genauso wackelig wie die Statistiken sind möglicherweise die Aktienmärkte in den nächsten Monaten.
Ja,
die Sommermonate sind ja eigentlich eher immer so ein bisschen flau. Jetzt passiert ja einiges mit den Zinssenkungen und Spekulationen und die Wahlen, die da mit reinspielen könnten. Wie sollen sich Anleger aufstellen? Jetzt natürlich kurzfristig, aber auch mittelfristig. Es geht ja auch um eine Positionierung. Was macht man denn jetzt damit?
Ja, wir haben ja tatsächlich den Saisonrhythmus häufig in den Börsen. Und wenn man ganz langfristig rechnet, war es wirklich so, dass in der Phase von Mai bis Oktober die Börsen nicht viel hergegeben haben und von Oktober bis Mai sehr günstig waren. Ich habe Leute ausgerechnet, dass man, glaube ich, das X-fache verdient hätte, wenn man an der Börse verdient hätte, wenn man diesen Mai-Oktober-Zeitraum nicht investiert gewesen wäre.
Der Mai war ja schon mal ganz schön gut.
Ja, also das ist ein Riesenunterschied saisonmäßig. Das muss nicht jedes Jahr so sein, aber das habe ich also auch schon in meiner Doktorarbeit 1974 behandelt. Also dieses Thema gibt es schon lange. Und aus der Sicht könnte ich mir vorstellen, dass wir doch einen gewissen Gegengewinn jetzt bis Herbst haben werden. Ich wüsste auch nicht, wo der große Schub nach vorne eigentlich kommen sollte. Von den Kursgewinnverhältnissen sind wir eigentlich eher oben. Die Gewinne sind wenig gestiegen, vor allen Dingen, wenn man die Gewinne für sozusagen S&P 493 nimmt, also ohne diese Magnificent Seven, ist die Gewinnentwicklung sogar rückläufig gewesen letztes Jahr und trotzdem ist die Börse ja nicht wenig gestiegen und auch in diesem Jahr sind die Gewinne bisher wenig hochgegangen. Vor allen Dingen, wenn man eben diese Glorious Magnificent Seven rausrechnet, haben wir eigentlich nach wie vor kaum einen Gewinnanstieg. Also im Endeffekt ist dieser zweigeteilte Markt eben jetzt schwierig einzuschätzen. Ich glaube schon, solange die Gewinne steigen bei diesen Wachstumsaktien, werden die sich auch ganz gut halten. Aber wehe, da kommt mal eine Enttäuschung. Da haben wir gesehen, da geht es auch mal schnell 10% und mehr runter, weil auch bei den großen Aktien. Und lange Zeit hat ja auch Tesla ziemlich enttäuscht, sogar Apple auch vorübergehend, aber inzwischen ist Apple wieder nach oben ausgebrochen. Also wir haben die Apple auch wieder zurückgekauft zu recht günstigen Kursen in dieser Schwäche, vorübergehenden Schwächephase. Also diese Wachstumswerte könnte ich mir vorstellen, dass die sich doch relativ gut halten werden, weil dort die Gewinnprognosen für dieses Jahr ausgesprochen günstig sind. Für den ganzen Rest ist es allerdings sehr gemischt mit den Gewinnprognosen. Also Goldman ist jetzt zurückgegangen auf 6%, vor kurzem haben noch alle 10% Gewinnanstieg auf dieses Jahr, für dieses Jahr genommen. Aber wenn man bedenkt, im ersten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt in Amerika um 1,3% gestiegen. Die Prognosen für das zweite Quartal liegen so bei 1,8%. Das ist eigentlich nicht ein Wachstum, wo man nun große Gewinnsteigerungen in der Vergangenheit gesehen hat. Also das war sogar schon fast rezessionsverdächtig. Und der Sicht kann ich mir also nur niedrige einstellige Gewinnsteigerungen vorstellen. Und die sind im Grunde schon in den Kursen drin. Nicht?
Genau, Sie sagten irgendwie, die KGVs sind hoch. Die Stimmung an den Märkten ist eigentlich nach wie vor solide. Also man ist einigermaßen unterhalb des Allzeithochs vieler Börsen.
Ja.
Und die Frage ist, sind die Anleger irgendwie zu optimistisch? Was meinen Sie?
Die Indikatoren sind da ein bisschen gemischt. Also noch vor kurzem hatten wir eigentlich sehr viel Optimismus eigentlich bei jedem Indikator. Inzwischen haben ein paar Indikatoren wieder ein bisschen nachgegeben. Zum Beispiel Greed in 4 war sehr weit oben in der Gierzone. Das ist für mich immer ein Signal, dass die Börse erstmal nicht weiterläuft, sondern korrigiert. Aber jetzt sind wir auch schon wieder auf 38% unten beim Optimismus. Es gibt allerdings viele andere Indikatoren und Messungen, wo der Optimismus doch noch praktisch fast ganz oben ist. Auch die amerikanischen Börsen Informationsdienste, die ja ihre Prognosen immer geben, die haben mit 17% den geringsten Pessimistenanteil seit langem. Also es gibt auch viele Indikatoren, vor allen Dingen die sozusagen beim Positioning, also wie viel sind die Leute investiert, wie viele Barquoten haben sie noch, wie viel können sie eigentlich noch zukaufen. Das sind alles Zahlen, die nicht so gut aussehen. Das heißt also, das Pulver ist da ziemlich verschossen. 1,4% ist, glaube ich, die Barquote der amerikanischen Investmentfonds. Weltweit 4%, aber das sind beides eben Sätze, die eigentlich fast noch nie unterschritten worden sind. Ein bisschen schon, aber nicht viel. Also das ist schon gefährlich tief, die Cashquoten also niedrig und die Investitionsquoten in Aktien ziemlich hoch. Also das ist meistens ein Zeichen, wo es dann kurzfristig nicht nach oben wegläuft, sagen wir so. Ob es nun wirklich so stark einbricht, manchmal ist im Sommer ja so eine kleine Sommerbase da, also manchmal auch eine Sommerhoss, aber so richtig trendentscheidend ist der Sommer im Allgemeinen nicht. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir weiter so konsolidieren in den nächsten Monaten und erst nach der US-Wahl es richtig abgeht. Dann könnte ich mir vorstellen, dass dann wieder, vor allen Dingen wenn Trump gewählt wird, in Amerika großer Optimismus ausbricht. Da wird man sagen, die Steuern werden gesenkt, die Zölle Richtung China werden erhöht. Das heißt also, dass dann die amerikanischen Unternehmen in den kompetitiven Bereichen mehr verdienen, weil sie nicht die chinesische Konkurrenz am Hals haben. Also das wäre dann sicherlich für Amerika positiv. Für den Verbraucher nicht unbedingt, weil das dann inflationssteigernd sein würde. Nicht? Sie könnten nicht mehr so viel die billigen chinesischen Waren kaufen. Also es ist auch ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Aber die Börse schaut dann nur auf die Gewinne und eben auch vor allen Dingen die Steuern. Und wie das gehen soll, frage ich mich allerdings auch bei den hohen Defiziten, die wir jetzt schon fahren.
Genau, da wären wir wieder bei dem Schuldenberg.
Aber das hat Trump schon das erste Mal nicht gestört und er hat ja so diese Ankündigung gemacht und wird wahrscheinlich auch diesmal nicht anders handeln, könnte ich mir vorstellen.
Irgendwie möglich, dass die internationale Gemeinschaft aber auf Trump auch anders reagiert, aber das sind wir jetzt wieder bei der Politik und gar nicht so sehr bei den Aktienmärkten.
Ja, also die Aktienmärkte könnten unter Umständen da sich ein bisschen abkoppeln von Amerika, denn das wären ja tatsächlich unter Trump hauptsächlich amerikanische Positiver sozusagen im Gewinn für die Börse. Und Europa könnte dann leiden unter verstärkten chinesischen Gegenmaßnahmen zum Beispiel. Und wenn die Amerikaner hohe Zölle aufbauen, dann werden die Chinesen den Güterstrom versuchen, nach Europa zu lenken. Nicht nur nach Europa, auch sicher in die dritte Welt, da in den globalen Süden. Aber wo die Chinesen doch stark an Handel auch zusätzlich jetzt aktiv sind. Aber trotzdem hätten die Europäer, glaube ich, dann eher Probleme mit solcher Situation. Und das könnte sein, dass dann die europäische Börse dann sich nach unten ein bisschen abkoppelt von den USA. Aber das ist jetzt zu früh, schon da eine Prognose zu machen. Das hängt sicherlich davon ab, ob die EZB sich wagt, die Zinsen wirklich so unabhängig von den Amerikanern stärker zu senken. Und letztlich spielt der Realzins immer eine große Rolle für die Börse. Und nicht je niedriger der Zins, desto eher steigen die Börsenkurse und die Unternehmensgewinne natürlich auch. Ich meine, wir sehen immer Deutschland so sehr negativ aufgrund der grünen Politik. Ist sicherlich auch richtig, aber 80% der Umsätze der DAX-Unternehmen, circa 80%, werden im Ausland gemacht. Also das ist noch keine, sieht man ja auch zuletzt, dass die doch relativ desolaten Wirtschaftszahlen hier in Deutschland erstaunlicherweise begleitet waren von neuen historischen Hochs am DAX, nicht? Also man muss auch die internationale Situation sehen, wenn man die deutschen Aktien sehen, beurteilen will, auch weil die Anleger, die deutsche Aktien kaufen, ja in der Mehrheit Ausländer sind, nicht? Die also von anderen Wirtschaftsfaktoren getrieben sind. Wenn das Amerikaner sind und die Börse läuft zu Hause gut, dann sind die eher geneigt, ein paar deutsche Aktien zu kaufen, als wenn sie zu Hause nun auch eine Aktienbase haben. Also diese Einflussfaktoren auf Deutschland und Europa sind nicht so eins zu eins mit der Inlandskonjunktur, gerade auch in Deutschland, vergleichbar.
Zwei Fragen. Eine zur Politik. Politische Börsen haben ja in der Regel kurze Beine. Man hat es jetzt auch bei der Europawahl gesehen. Es hat natürlich schon Ausschläge gegeben, diese Positionierung in extrem rechts, auch extrem links. Ist das für die Unternehmen tatsächlich, oder auch Trump, was auf der rechten Seite ist, ist das für die Unternehmen tatsächlich wünschenswert? Natürlich, Steuersenkungen kann man sich dann direkt ausrechnen. Aber es ist ja auch das Umfeld, in dem man agiert, als Unternehmen oder als Gesellschaft. Was macht das mit unserer Wirtschaft?
Ich meine, man muss ganz brutal sagen, die Börse reagiert sehr stark auf Gewinne eben langfristig, nicht? Und da eben auch Aktienkurse abgezinste Gewinne der Zukunft sind, reagiert sie auch auf die Anleihekurse, also auf die Zinsen. Und bei den Zinsen, denke ich, werden wir wirklich eine Entlastung haben. Es gibt ja einige Leute, die auch sagen, ja, die Inflation ist so hoch, die müssten eigentlich in Amerika die Zinsen anheben und so weiter. Aber ich glaube, dass eher eine Zinssenkungsphase kommen wird, wenigstens in begrenztem Ausmaß, und dass das Rückenwind für die Börse bedeutet. Und dann konzentriert sich eben alles auf die Gewinne. Und da spielt die Politik schon eine wichtige Rolle, nicht? Also die Börsen, so brutal das klingt, mögen im Allgemeinen eher rechte Regierungen als linke Regierungen, weil unter linken Regierungen die Unternehmensgewinne eher nicht so laufen und manchmal auch die Konjunktur dadurch nicht gut läuft, manchmal sogar die Arbeitsmärkte dadurch nicht gut läuften. Also da ist gut gemeint, manchmal im Auskommen nicht so gut. Aber es ist wirklich so, dass man früher auch beobachtet, das Börsengeschehen, wie gesagt, schon über 50 Jahre. Also wenn wirklich ausgesprochene rechte Regierungen in irgendeinem Land an die Regierung kamen, das war manchmal früher, also in einem Umschwung, wie wir ihn heute eigentlich fast irgendwo sehen, in Frankreich, da gibt es so eine Tendenz nach rechts jetzt, aber früher ging das manchmal wirklich recht schlagartig, dass da wirklich dann auch vielleicht eine Militärregierung oder so mal in Griechenland rankam oder so etwas. Da hat die Börse im Allgemeinen erstaunlicherweise immer positiv reagiert, weil man gesagt hat, es gibt jetzt eine unternehmensfreundliche Politik. Ob man das nun mag oder nicht, also wenn man Börse voraussagen will, muss man einfach solche Fakten kennen. Also Politik spielt schon eine Rolle. Man kann natürlich sagen, Politik hat kurze Beine. Ich erinnere mich damals auch an 1962, weil ich so ein bisschen mit der heutigen Situation vergleiche, weil als damals die Sowjetunion in Kuba da Raketen aufstellen wollte. Und da ging es 3 Monate massiv nach unten, aber dann ging es auch gleich wieder genauso massiv nach oben. Also selbst solche Krisensituationen aus dem Atomkrieg hätte werden können, damals wurden schnell wieder aufgeholt.
Genau, also, die Kuba-Krise wurde ja zum Glück auch gelöst. Also
genau,
die Lösung ist immer nur gelöst, oberflächlich, ja. Aber
das ist ja leider im Moment noch nicht der Fall.
Worst
aber
Case ist ausgeblieben.
Also solange Krisen nicht gelöst sind, spielen sie natürlich schon dieses Damoklesschwert. Und ich erinnere mich auch während des Zweiten Weltkriegs, also erinnern ist übertrieben, ich habe da zum Teil schon gelebt, aber nur zu früh, um Börsenanalysen zu machen. Also während des Zweiten Weltkriegs war der Zweite Weltkrieg doch eine Dauerbelastung auch für die amerikanische Börse. Hat zwar auch irgendwo gewissermaßen über Beschäftigung und so weiter natürlich wieder geholfen, aber da gab es doch auch immer wieder, je nach Kriegsverlauf, auch wieder erhebliche Rückschläge. Also das war nicht so eine Eintagsfliege für die Börse nach dem Motto, jetzt bricht der Zweite Weltkrieg aus und geht runter und danach nur noch wieder hoch. Das war nicht der Fall. Das war eigentlich ziemlich volatil auch danach.
Mhm. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf die Magnificent Seven kommen. Sie haben es schon genannt, irgendwie Konzentration an den US-Märkten ist sehr hoch. Es gab aber auch in Europa Aktien, die alles abgegrast haben und ja. die anderen sind zurückgeblieben. Wie problematisch ist diese Konzentration?
Ja, Sie haben recht. Also es wird immer nur in Amerika von diesen Glorious Seven gesprochen, wenn man jetzt ist in Seven. Aber wenn man bedenkt, dass die größte europäische Aktie Novo Nordisk ist, nicht? Und bis vor kurzem Louis Vuitton war, also das sind doch in den Indizes sehr hochgewichtete Titel, die auch sehr, sehr viel die Indizes bestimmt haben. Also die Situation in Europa ist eigentlich nicht so sehr viel anders. In Asien übrigens auch, wenn man dann so Taiwan Semiconductor oder Samsung oder so Riesentitel nimmt, die haben also auch in Asien die Indizes und die Gesamtbörse also sehr stark beeinflusst. Also das ist nicht zu übersehen, ein weltweites Phänomen. Aber das ist in der Vergangenheit in der Regel ein ungünstiges Zeichen gewesen. Nicht? Zuletzt gibt es eigentlich zwei Momente, wo das ähnlich konzentriert vor sich ging. Das war 2000, aber auch 1929 war so eine Konzentration zu sehen. Und wenn alle sich sozusagen in eine Ecke flüchten und es gibt eine Enttäuschung in der Ecke, dann springen sie natürlich raus und dann kracht es eben doch allgemein runter, auch wenn die Gewinne bei den restlichen Nicht-Glorious Seven sozusagen nicht so toll laufen, dann fangen diese Titel nicht unbedingt die Kursstürze auf, dass die vielleicht dann steigen würden und die Anleger würden wechseln von den wenigen hochbewerteten Technologieaktien in den breiten Markt. Also im Allgemeinen ist diese Schwäche des breiten Marktes schon ein ungünstiges Zeichen.
Genau, Sie glauben ja auch nicht so sehr an ein Comeback der Nebenwerte, also zumindest nicht an ein schnelles, oder?
Ich denke, es kommt dann irgendwann, es ist jetzt natürlich schon sehr, sehr tief unten. Das war auch 1999, 2000 so, dass also dann am Schluss die Nebenwerte zumindest relativ dann besser wurden, weil die auch damals in der Phase, ähnlich wie heute, enorm abgestürzt sind und dann recht billig waren im Vergleich zu den hochbewerteten, gut abschneidenden, auch damals Wachstumsaktien.
Sind Anleihen eine Möglichkeit jetzt zum derzeitigen Standpunkt?
Ja, eigentlich schon. Also das war eigentlich die große Enttäuschung dieses Jahr, weil man gesagt hat, naja, mit der Börse da, wenn die Fed weiter so stark bremst, wie sie ankündigt, dann wird es wahrscheinlich kein dolles Börsenjahr. Und letztes Jahr schon waren ja die Prognosen ausgesprochen schlecht, gerade von den Amerikanern. Ich habe nie schlechtere Prognosen überhaupt erlebt. Aber das kann sich jetzt durchaus ändern. Also das könnte sein, dass diese Enttäuschung, die wir jetzt gehabt haben im Anleihemarkt, denn da hatten sich alle viel mehr versprochen nach dem Motto, die Aktienbörse, da weiß man nicht so recht. Und bei den beiden letzten beiden Finanzkrisen und beiden großen Börsenbässen, da gingen die Aktienkurse sogar erstmal runter, als die Notenbank die Zinsen gelockert hat, und zwar ganz beträchtlich gingen sie runter. Aber was gestiegen ist damals, waren die Anleihekurse. Und deswegen hat man sich gesagt, naja, wenn dieses Jahr doch wieder sowas kommt wie bei den beiden letzten Finanzkrisen und die Aktienmärkte schwächeln, dann gehe ich lieber zum guten Teil der Anlagegelder in den Rentenmarkt und kaufe Anleihen. Und da waren ja auch die Zinsen ja wieder erheblich gestiegen. Und ich glaube, wie lange ist das jetzt zurück? 12 Jahre oder so, seit wir das letzte hohe Zinsen hatten. Also da macht es durchaus Sinn, von der Höhe des Zinsniveaus Anleihen zu kaufen. Haben viele am Jahresanfang gemacht und waren dann eigentlich enttäuscht, weil dort waren ja 7 Zinssenkungen, 6 Zinssenkungen vorausgesagt und heute nur noch 1, 2. Also da stiegen eben weitgehend bis vor kurzem die Zinsen in Europa wieder. Ich glaube, so im Jahreswechsel hatten wir die 10-jährigen Amerikaner sogar unter 4 und dann haben wir jetzt diesen Zinsanstieg wieder gehabt bis auf 4,6 ungefähr. Jetzt sind wir bei 4,3. Also im Endeffekt gab es nicht diesen Kursaufschwung am Anleihemarkt, nicht diese stark rückläufigen Renditen, die man sich erhofft hatte. Und Frage, kommt das noch? Ich denke, es kommt schon noch. Also es wird ein bisschen dauern, aber wir haben die Anleihen hier behalten und zum Glück nicht auf zu lange Laufzeiten gesetzt, denn die hat es zwischendurch ja wirklich erheblich runtergedrückt nochmal. Aber zum anderen kommen jetzt auch die langen Laufzeiten wieder. Also ich denke, die amerikanischen Zinsen, gerade so im Bereich der guten Unternehmensanleihen oder Unternehmensanleihen mit guter Qualität, hat man doch einen sehr ordentlichen Zins von weit über 5%. Und das ist, glaube ich, eine gute Anlagealternative. vor allen Dingen, wenn sich der Dollar stabil hält. Nicht? Das ist immer die große Frage. Viele versprechen jetzt hohe Zinsen und da ist immer die Prämisse da, dass der Dollar wirklich oben bleibt. Wenn der runterkommt, dann ist es nämlich nichts mit den 5%. Aber ich denke, dass wirklich tatsächlich der Dollar sich relativ gut halten wird, weil eben der Zinsabstand meistens eine große Rolle spielt für dieses Währungsverhältnis zum Euro. Und wenn die Europäer wirklich weiter selber voranschreiten und mehr senken als die Amerikaner, wird sich dadurch der Dollar zumindest gut halten, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen ansteigen. Und wenn sich die geopolitischen Probleme fortsetzen, ich hoffe zwar nicht, aber wenn das der Fall sein wird, ist wieder der Dollar so ein Safe Haven, ähnlich wie Gold. Also, dass dann der Dollar auch von der Seite gesucht wird. Nicht? Man kriegt eigentlich nirgendwo so eine liquide Währung, wo man auch im großen Stil rein und raus gehen kann und trotzdem so hohe Zinsen hat. Man hat in einigen Ländern auch hohe Zinsen, von Südafrika bis Mexiko oder so. Aber Mexiko, jetzt gab es gerade einen Währungsrückschlag von ca. 10%. Nicht? Da hat man schon Zinsen eines Jahres wieder verloren. Und da ist der Dollar sicherlich wesentlich stabiler. Und deswegen geht eben doch weiterhin, glaube ich, ein Großteil des Kapitals in den Dollar. Wird viel investiert, vom Ausland auch, im Zuge des Inflation Reduction Acts. Und also da bin ich doch eher positiv für den Dollar, auch für die Kaufkraft. Man sieht es ja, wenn man in Amerika einkauft, also schon zu wünschen übrig lässt. Also da denkt man doch, der Dollar müsste eigentlich ein Stück runterkommen. Aber die Kapitalbewegungen spielen immer die große Rolle und da gibt es eher einen Kapitalzufluss nach Amerika.
Sie sagten Gold. Der Goldpreiskurs ist stark angestiegen. Irgendwie. Ja. Jetzt auf einem Level, meinen Sie, da geht noch was?
Also wir haben doch ganz gut im Gold gelegen und haben auch nach wie vor noch Gold, allerdings ein bisschen vermindert bei einigen Fonds. Wenn man mal zurückgeht ins Anfang 2022, da gab es ja erst diesen Kursrückschlag dann auch bei den Glorious Magnificent Seven. Und der breite Markt ging da erheblich runter. Die Wachstumsaktien haben sich da fast halbiert und dann haben sich im letzten Jahr wieder verdoppelt. Also da war eine ziemliche Bewegung. Unterm Strich blieb da gar nicht so viel übrig, wie man so gerne sich da anhand der guten Entwicklung der letzten 12 Monate jetzt reich rechnet. Und da hat man erst auch verloren. Aber beim Gold hatte man eben nicht verloren. Das Gold ist seit Anfang 2022 die ganze Zeit gestiegen, liegt heute deutlich über 30% über diesem Niveau. Und die Aktienmärkte, die haben zwar gerade neue Höchstkurse erreicht, auch nicht alle übrigens, aber die haben sie erstens erreicht durch diese wenigen großen Titel, denn die breiten Märkte, die gleichgewichteten Indizes haben keineswegs ein neues Hoch erreicht, nicht der gleichgewichtete S&P dieses Jahr mit gut 3% plus. Ist ja keine Sensation. Nicht? Die meisten gehen davon aus, dass man also ohne weiteres spielen hätte 10% machen können. Also das war nur der Fall, wenn man auf diese wenigen großen Aktien gesetzt hätte und dann jede Diversifikation und Risikostreuung vermieden hätte und nur auf diese Werte gesetzt hätte. Also aus der Sicht war Gold doch etwas, was wesentlich besser war als der breite Aktienmarkt.
Genau, das waren weniger die Investoren, die das befördert haben, als eigentlich vielmehr die Zentralbanken.
Genau, genau. Also durch den Krieg mit Russland und die vor allen Dingen das Einfrieren der russischen Devisenguthaben sind viele Länder auf die Idee gekommen, nun amerikanische Anleihen besser zu verkaufen und dafür Gold zu kaufen, weil dann diese Gelder gerade im globalen Süden dann nicht von den Amerikanern blockiert werden können oder von den Europäern. Und das war eben der Hauptgrund für die Goldnachfrage. Die amerikanische Goldnachfrage kann man sehr gut sehen an den Gold-ETFs, wo also praktisch nur Gold in diesen ETFs besteht. Und dort haben wir seit 3 Jahren also rückläufige Volumina. Also die Amerikaner haben im Grunde während des ganzen Goldanstiegs ihre Goldbestände vermindert. Verständlich, weil der Aktienmarkt gerade in den letzten 12 Monaten gut gelaufen ist. Aber fürs Gold heißt das eigentlich, wenn die Amerikaner wieder mal sich fürs Gold begeistern, kann es von der Seite einen ziemlichen Kursaufschwung geben. Also die Notenbanken, und das sind eben Notenbanken des globalen Südens hauptsächlich, die dort gekauft haben, ja nicht die Europäer oder Amerikaner, die werden am Gold festhalten, glaube ich. Also die werden sagen, unsichere geopolitische Lage, die werden eher noch ein bisschen dazu kaufen, wie auch die Chinesen. Und in China selber war ja bisher die Immobilienanlage, 70% der Gelder gingen in die Immobilienanlage der privaten Sparer. Und das macht ja inzwischen nicht mehr so sehr viel Sinn angesichts der Preisrückgänge und der wohl 100 Millionen leerstehenden Wohneinheiten, die es in China gibt. Also da gehen die Chinesen auch persönlich sehr stark ins Gold zuletzt. Und nicht nur die Notenbank, die ja schon länger gekauft hat, sondern auch die Privatanleger kaufen, auch im Hinblick auf die Währung, weil viele Chinesen eine Abwertung des Yuan befürchten. Denn das Einzige, was in China wirklich läuft, ist der Export. Und da haben die Chinesen Angst, dass jetzt irgendwie da die Regismen, vor allem unter Trump, dann kommen. Und die wollen dann noch möglichst viel vorher auch verkaufen und billiger werden und könnten dann eine Abwertung machen. Also schon denkbar. Ich weiß nicht, ob das nun wirklich kommen wird, aber in der Vergangenheit gab es das schon mehrfach. Andererseits haben die Chinesen auch die Bestrebung, ihre Währung zu internationalisieren, und da sind Abwertungen natürlich nicht so vertrauensfördernd, nicht und kann sein, dass man dann keine Abwertung machen wird. Aber wie gesagt, viele Chinesen haben da Erfahrungen in der Richtung und haben da zuletzt eben Gold gekauft. Früher war eben Immobilien eine sichere Sache, hat man dieses Jahr einen Wertanstieg gehabt, aber das ist nicht mehr der Fall. Also sucht man was Neuem, und da kaufen die Chinesen im starken Ausmaß Gold. Die Türken haben starke Goldkäufe gehabt, verständlich, während der hohen Inflation, der Währungsabwertung. Also Gold ist schon für Krisenzeiten am Schluss doch eine ganz gute Investition eigentlich immer gewesen. Aber man muss auch hier sehen, dass kurzfristig ein bisschen viel Optimismus da ist. Also wenn man dann nach diesen Optimismus-Pessimismus-Indikatoren geht, müsste man jetzt sogar eher verkaufen als kaufen oder zumindest mal abwarten mit neuen Käufen. Also das ist vom Stimmungsindikator im Moment ein bisschen überreizt. Aber ich denke, wenn man dort ein bisschen billiger zum Zuge kommt, dann kann man durchaus auch beim Gold wieder ein bisschen dann dazu kaufen. Also langfristig war es immer eine gute Sache. Aber Kaufkraft bereinigt, also inflationsbereinigt, ist der Goldpreis auch gar nicht mal nach oben ausgebrochen. Da ist er zwar in der Nähe von früheren Hochs, aber neues Hoch haben wir da noch nicht erlebt.
Die Euphorie bei Bitcoin hat sich ein bisschen gelegt, aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Mhm. Also, welchen Wert messen Sie diesen Kryptowährungen bei und sehen Sie auch höhere Bitcoin-Kurse?
Ja, eigentlich ist es ja eine gute Sache, eine Währung zu haben, wo dann die Einheiten nicht vergrößert werden dürfen. Nicht? 21 Millionen ist ja diese Grenze bei Bitcoin, und das spricht eigentlich dafür zu sagen, naja, dann habe ich nicht nur ein paar Euros und ein paar Dollars, ich habe dann auch ein paar Bitcoins auf der Bank, aber das ist natürlich dann schon schwierig irgendwo. Wie macht man das? Kriegt dann meistens auch keine Zinsen da drauf, wie doch jetzt eben gerade im Dollar recht gute Zinsen. Und es ist immer die Gefahr, dass ähnlich wie in China der Staat hergehen kann und sagen, das ist zu viel Konkurrenz. Wir verbieten mal die ganze Geschichte. Fragt sich, ob das überhaupt noch geht, weil da liegen ja so an die 2-3 Billionen Dollar in diesen Kryptowährungen, und wenn man die also von heute auf morgen überall als wertlos oder verboten erklären würde, dann wäre der Reichtumseffekt schon ziemlich beeinträchtigt, und das werden sich wahrscheinlich auch die Regierungen und Notenbanken überlegen. Aber was uns hier immer ein bisschen stört an den Bitcoins, ist doch diese erratischen Bewegungen einerseits und andererseits eben auch, dass doch, wir wurden hier auch mal erpresst von so Cyber-Gangstern, die wollten dann auch in Bitcoin bezahlt werden. Also da hat der Bitcoin doch so ein bisschen Geruch, so eine Währung zu sein, von der man doch besser die Finger lässt. Also wir haben die Finger davon gelassen, was sicherlich nicht unbedingt richtig war. Man hätte hier unten kaufen können. Aber ich kaufe eigentlich gerne irgendwas, wo mir klar ist, was an wirklich Wert dahinter steht. An der Aktiengesellschaft oder bei einer Währung, wie hoch die Zinsen sind. Und bei Bitcoin sind das doch sehr unübersichtliche Faktoren, und deswegen haben wir hier die Finger von Bitcoin gelassen. Aber wenn man die Prognose machen will, Bitcoin hat sehr stark geschwankt mit der internationalen Liquidität. Ich glaube, wenn nicht im Zuge der ganzen Krisen in den letzten Jahren Bitcoin, dann auch wieder jetzt Ukraine und so weiter, da haben die Notenbanken ja immer sehr großzügig reagiert und die Liquidität, auch Bankenkrise, Amerika, nicht eben mal schnell 500 Millionen ins System streuen. Also das sind doch immer sehr stark liquiditätserhöhende Effekte, die man da hat. Und da hat Bitcoin sehr profitiert. Ich glaube, wenn die Notenbanken bei ihrer alten Politik geblieben wären oder eben die internationale Verschuldung, Staatsverschuldung auch nicht so hoch gelaufen wäre, also wenn so eine Art Bundesbankpolitik an den Geldmärkten getrieben worden wäre, dann hätte sich Bitcoin eigentlich nie so entwickeln können. Das ist eigentlich diese Überschussliquidität, die dort eben eine Heimat gefunden hat. Und Es ist ja auch so, dass der Bitcoin stark mit dem Nasdaq rauf und runter geht. Also es ist sehr viel spekulatives Geld, was also auch hier ähnlich wie beim Nasdaq angelegt wird. Und das ist dann eben aufgrund der Volatilität auch schwieriger einzuschätzen, wohin die Richtung geht. Also wir versuchen also auch immer bei den Kundengeldern die Entwicklung recht stetig zu machen. Und wenn Bitcoin dann mal eben von 70.000 auf 17.000 runtergeht, was wir ja gesehen haben, jetzt ist wieder 65.000 oben, aber trotzdem erstmal solche Rückschläge, das erschreckt, glaube ich, doch viele Anleger und das versuchen wir dann zu vermeiden, solche Schwankungen.
Vier Fragen habe ich noch, ganz kurze Antworten.
Ja, gerne.
Welche der Börsenphasen oder Dekaden, welche innerhalb des 50-jährigen Firmenjubiläums waren Ihrer Meinung nach die schwierigsten an den Märkten?
Ja,
die
jüngsten Zeiten sind schon recht schwierig, würde ich sagen. Nicht? Also auch, weil zum Beispiel die von mir sehr geschätzten monetären Indikatoren zuletzt nicht so ganz funktioniert haben. Einfach weil die Notenbanken, vor allen Dingen die USA, was anderes gemacht haben, als sie angekündigt haben. Dadurch war die Prognose zuletzt schwieriger. Ich hatte also ein schlechteres letztes Jahr erwartet, nicht nur ich, das ist vielen anderen auch so gegangen. Als es dann wirklich rauskam, also das hat es schon schwieriger gemacht, die Prognose. Früher hat man also sehr gut arbeiten können, gerade auch in Deutschland früher. Ich meine, vor der Einführung des Euros war es eigentlich sinnvoll, die Kundengelder weitgehend in Deutschland anzulegen, weil die Abwertungen bei Pfund und Dollar so hoch waren, dass man also sehr schnell an der Währung verloren hat, wenn man nicht aufgepasst hat. Und im Inland kannte man die Unternehmen besser und man hatte eben dieses Währungsrisiko nicht. Und damit waren das auch wieder einfachere Zeiten früher, weil auch die ganzen Börsenregeln gut funktionierten. Also eine inverse Zinskurve zum Beispiel, also wenn die kurzfristigen Zinsen über die langfristigen Zinsen gingen, das war früher zu Bundesbankzeiten ein 100%iges Verkaufssignal. Die meisten wussten das damals nicht, aber ich habe das von vornherein immer eingesetzt als Tool und bin damit immer ausgezeichnet gefahren. Also wenn die Unternehmensberichte am besten waren und die Wirtschaft am besten lief, haben die meisten immer viel gekauft. Aber die Bundesbank hat gleichzeitig eben zur Inflationsbekämpfung die kurzfristigen Zinsen über die langfristigen am Geldmarkt gesetzt und dann kam die Börse immer runter. Also das war ein 100%iger Indikator und in den USA zum ersten Mal funktioniert es diesmal nicht richtig. Also die Zinskurve ist immer noch invers, früher immer jedes Mal Börsen, außer eine Ausnahme gab es glaube ich 1960 oder 62 mal, aber früher gab es immer einen Börsenrückschlag und vor allen Dingen auch eine Rezession. Und diesmal ist eigentlich zumindest bisher beides ausgeblieben.
Vielleicht also kommt es noch.
Das kann durchaus noch kommen. Ja. Also zumindest eine leichte Rezession könnte ich mir nach wie vor immer noch vorstellen. Also die Zeiten sind schwieriger geworden, weil man nicht mehr diese Tools hat, die früher eigentlich immer so 100% funktioniert haben. Und gleichzeitig diese enorme Neuverschuldung und diese enorm großzügige Geldmarktpolitik der Notenbanken ist einerseits natürlich förderlich, wachstumsförderlich, aber das ist natürlich eine ganz künstliche Geschichte, wie schon sagte, also Notenbankbilanzausdehnung plus staatliche Neuverschuldung macht den gesamten amerikanischen Börsenaufschwung aus. Da ist natürlich schon erklärlich, warum der S&P besser war als die europäischen Börsen, weil die da vernünftiger eigentlich oder vorsichtiger, sagen wir mal, agiert haben.
Zu Ihnen selbst, 82 und immer noch an der Spitze eines ganz erfolgreichen Unternehmens, da hat man ja schon fast so den Legendenstatus erreicht. Denken Sie auch manchmal ans Aufhören?
Also bisher bin ich, glaube ich, schon beim Guinness Buch der Rekorde derjenige Fondsmanager, der einen Fonds am allerlängsten je gemanagt hat. Also das ist schon ein gewisser Rekord. Den muss ich mal anmelden dort. Ja, ich denke eigentlich nicht ans Aufhören. Der Warren Buffett ist 12 Jahre älter als ich und hat es bisher eigentlich sehr gut gemacht. Und für mich ist es sozusagen doch sehr wichtig, beruflich tätig zu sein, weil der Beruf gleichzeitig mein Hobby ist. Und ich habe zwar auch andere Hobbys, im Wesentlichen das Segeln, aber den ganzen Tag nun im Mittelmeer rumzusegeln, wäre keine Alternative zu dem doch spannenden Berufsleben. Ich habe es Ihnen schon eingangs erklärt, das spannende Thema, die spannenden Kunden, die spannenden Begegnungen mit Unternehmen selbst, das ist also schon was irgendwo den Alltag sehr spannend macht und auch sozusagen die Mühen des Alters, die ja bei mir auch zum Teil da sind, gesundheitlich, 6 Operationen die letzten Jahre und so weiter, dann vergessen macht und einen dann auch senkrecht hält. Welt. Also ich möchte schon wirklich möglichst lange weitermachen und mir macht es nach wie vor viel Spaß und ich glaube auch, wie Sie schon sagten, dieser Erfolg ist ja auch da, vor allen Dingen auch durch meinen Sohn, der hier eine ganz tolle Entwicklung genommen hat in der Firma und inzwischen eigentlich den größten Teil der Gelder managt. Also aus der Sicht, diese Kombination Vater und Sohn hat bisher sehr gut im sanften Übergang geklappt.
Und Sie sehen das Unternehmen gut aufgestellt für die Zukunft?
Ja, also absolut. Ich meine, viele Unternehmen haben ja keine Nachfolgeregelung. Auch bei Warren Buffett hat man ja lange gefragt, wie ist das eigentlich nach ihm? Aber hier hat mein Sohn wirklich sehr viel Neues reingebracht und ist nicht einfach nur in meine Fußstapfen gestiegen, sondern hat die Firma nach eigenem Gestaltungswillen hier wirklich gut nach vorne gebracht.
Mhm. Über KI haben wir gar nicht gesprochen. Was glauben Sie, wie wird KI Ihr Unternehmen verändern?
Ja, das ist natürlich wie für alle schwierig einzuschätzen. Ich glaube, dass das schon ein wichtiger Punkt ist. Aber manchmal denke ich auch gerade in der Börse, verdienen diejenigen, die die KI-Chips sozusagen designen und dann bei Taiwan Semiconductor aufgeben und eben erfolgreich designen wie in Nvidia, die verdienen in jedem Fall gut. Die Hersteller dieser Maschinen für die Chips verdienen gut. Aber was ist mit denjenigen, die diese Chips jetzt zu enormen Kosten einkaufen? Nicht? Nvidia hat eine Gewinnspanne von 70%. Also das Ganze ist nicht billig und kann sicherlich auch Konkurrenz irgendwann auslösen bei den Gewinnspannen. Wäre nur Marktwirtschaft. Aber eben wenn jetzt sehr viel investiert wird in diese teuren Chips, frage ich mich, ob dieses teure Investitionsgeld sich wirklich amortisieren wird, ob man sozusagen diese großen Einsparungen und Gewinnsteigerungen herausholen kann, die diese Chips alle kosten jetzt im Moment. Also das wird man sehen. Also ich denke schon, dass das auch ein paar herbe Enttäuschungen hier und da bringen wird. Aber trotzdem, wie die Einführung des Internets, wird das schon, glaube ich, einen ziemlichen Schub haben, auch auf die Unternehmensgewinne in einigen Bereichen dauerhaft. Und die Produktivität wird schon steigen dadurch.
Und wir müssen es auch überleben. Und auf Ihr Unternehmen bezogen, glauben Sie?
Ja, wir beschäftigen uns auch damit.
Die KI kann den Job auch mal besser als Sie?
Ja, das ist die große Frage, ob nun die Chips das im Grunde besser können als man selbst. Ich meine, es gibt da schon sehr viele Varianten. Ich habe auch immer zum Beispiel bei den Börsencrash da ganz gut gelegen, weil ich doch eine gewisse Nase dafür hatte, was passieren kann im Negativfall. Und das ist nicht immer so ganz rational gewesen, auch so ein bisschen durch Börsenerfahrung, manchmal Sicherungen eingebaut, die nicht richtig sind, immer einzubauen, denn Sicherungen kosten Geld. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die KI nur wirklich sämtliche Erfahrung wird ersetzen können, aber man wird schon, glaube ich, viel machen können und wir haben auch so ein Offsite-Meeting jetzt im Schloss Elmau gerade gemacht, so um die KI-Einführung in der Firma dort zu besprechen, also das geht nicht an uns vorbei, aber oft werden diese Dinge doch ein bisschen am Anfang überschätzt und es dauert ein bisschen, das Ganze sich in der Produktivität wirklich niederschlägt. Aber ich denke schon, man soll das nicht auf die leichte Schulter nehmen da und genau aufpassen, was das verändern wird. Und es wird ja auch für viele Berufe wahrscheinlich doch ziemliche Einschnitte geben und manche sagen, ja, also wo dann irgendwie dort Arbeitsplätze wegfallen, sollen die Leute mal frühzeitig anfangen, jetzt Altenpfleger zu werden oder so etwas, wo Wachstum da ist. Also das wird nicht gesellschaftlich eine Menge Veränderungen bringen und hoffentlich werden die auch gut bewältigbar sein und das nicht zur Unzufriedenheit in der Bevölkerung aufkommt. Wir haben ja jetzt schon genug Unzufriedenheit, würde ich mal sagen.
Das stimmt. Eine letzte Frage, wenn Sie einen Ratschlag geben wollten an Investoren, sprich unsere Leser oder unsere Zuhörer, welcher Ratschlag wäre das?
Man sollte diversifizieren, nicht immer alle Eier in einen Korb, nicht? Und im Moment, selbst Warren Buffett hätte einen Großteil in Apple angelegt, das ist gut gegangen, aber ich glaube, das war die Mehrzahl seiner Aktienbestände nur in einer einzigen Aktie. Und sonst, die Börsen verführen natürlich auch durch diese hohe Gewichtung der Wachstumsaktien. In diesem Jahr, wie gesagt, 70% des S&P-Anstiegs nur durch eine einzige Aktie ausgelöst, Nvidia. Das verführt natürlich dazu, nur auf die Gewinner zu setzen. Und das ist auch lange durchaus richtig. Also ich habe immer diesen Spruch so, folge dem Trend und buy high, sell higher ist also auch so etwas, dass man nicht also immer warten muss, bis irgendwas fällt. Das kann auch eine schlechte Aktie sein, die dauerhaft fällt und dieses oben und unten kaufen, oben verkaufen, ist manchmal eben doch auch falsch. Aber all diese Unsicherheiten kann man doch mit einer gewissen Streuung, glaube ich, überbrücken. Und wenn man sieht, dass zum Beispiel etwas Gold sinnvoll ist und Qualitätsaktien auf die Dauer eigentlich interessanter sind als Anleihen, ist das ein gewisser Gesichtspunkt. Etwas Immobilien ist auch gut. Die eigene Immobilie sollte eigentlich ganz am Anfang der Kapitalanlage stehen, dass man dort wenigstens ein sicheres Dach über dem Kopf hat. Also der Aktienmarkt bietet natürlich dann schon ein breites Spektrum und das kann man dann auch sehr vertiefen dort, was man dort anstellt. Aber die kleinen Aktien waren nicht immer so schlecht wie heute. Die waren manchmal sogar die besseren. Also im Zeitablauf der Nachkriegszeit waren sogar überwiegend diejenigen, die besser performt haben. Auch eine gewisse Diversifikation zwischen größeren und kleineren Aktien, auch wenn die großen im Moment fast ausschließlich laufen. Aber damit sind dann auch die kleineren wirklich analytisch billiger geworden und können aufholen. Also irgendwann muss man da wahrscheinlich auch ein bisschen umschwenken, weg von den großen. Aber gerade wenn man eine Nvidia jetzt sieht oder so, das ist schwer vorstellbar, dass dort also die Gewinnaussichten ungünstig sind. Also die nächsten ein oder vielleicht sogar zwei Jahre werden die noch sehr gut im Gewinn abschneiden und dann ist es meistens auch ganz vernünftig, dass man zumindest zeitweise diese Aktien hat. Ich habe bisher da noch keine Verkaufsempfehlung ausgesprochen, aber jetzt hat unser Analyst, der dort gerade Nvidia eben betreut, auch gesagt, na, vielleicht so langsam doch mal so schöne Gewinne ein bisschen mitnehmen. Also der Costolani war ja auch in gewisser Weise mein großes Vorbild. Wir haben auch zusammen Vorträge gehalten. Mit Scholatour habe ich Vorträge gehalten, mit vielen guten Leuten habe ich Vorträge gehalten. Und der Costolani sagte immer, also Schlaftabletten nehmen, gute Aktien kaufen und dann einfach liegen lassen. Nicht? Denn viel hin und her macht tatsächlich Taschen leer, das ist auch richtig. Wenn man also versucht, immer durch Timing, gibt es ja auch jede Menge Indikatoren, dort den Markt zu timen, das ist also auch schwierig und geht nicht immer gut. Also eine gewisse Grundsubstanz an soliden Aktien zu haben, ist wahrscheinlich immer richtig. Also ich glaube, das hat auch selbst über Krisen und Kriege hinweg eine beste Kapitalerhaltung gegeben, ähnlich wie Gold. Also da ist glaube ich, die Konzentration auf die richtige Aktienanlage wirklich dasjenige, womit man sich am meisten beschäftigen sollte. Und wie gesagt, Wachstum, Qualität, nicht zu teure Bewertung, Value und kleine Aktien können auch irgendwann wieder kommen. Also da ist eben genügend Forschungs- und Beschäftigungsspielraum gegeben.
Das Schöne bei Jens Ehrhardt: nicht der Beruf, sondern die Berufung befähigt Menschen, Großes zu erreichen. Und mir fällt da doch noch ein Unterschied zwischen Jens Ehrhardt und der künstlichen Intelligenz ein. Im Gegensatz zu Jens Ehrhardt hätte sich die KI auf die Frage nach dem einen ultimativen Ratschlag eben auch auf einen Ratschlag beschränkt. Aber so profitieren wir von mehreren. Damit sind wir am Ende der 71. Folge von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.